Die Nachrichten von SRF um 6 mit Jan von Tobel. Guten Morgen. Marine Le Pen will nicht akzeptieren, dass sie von Wahlen ausgeschlossen wird und kritisiert das Gerichtsurteil als politisch motiviert. Und die Schweizer Luftwaffe will üben. Beim Flughafen Bern-Belb starten und landen neben Passagierflugzeugen auch Kampfjets. Das Wetter, es wird ziemlich sonnig, gibt aber auch einige Wolkenfelder. Mit starker Brise, Höchstwerte um 12 Grad, im Süden gibt es 17 Grad. Die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen reagiert scharf auf ihre Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Unter anderem darf sie 5 Jahre lang nicht in ein politisches Amt gewählt werden. Beim Fernsehsender TF1 sprach sie von einem politisch motivierten Urteil. Der Richterin sei es darum gegangen, ihre Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl zu verhindern.
La présidente dit, je vais rendre votre inéligibilité immédiate. Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est.
Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und Marine Le Pen es weiterziehen will, die Unwählbarkeit gilt per sofort. Marine Le Pen stelle sich als Opfer dar, sagt SRF-Korrespondentin Miriam Mattis. Sie wolle so die Bevölkerung und insbesondere ihre Anhängerinnen und Anhänger mobilisieren und könnte mit dieser Taktik Erfolg haben.
Denn dieses Urteil, das ist wirklich sehr hart, das ist auch umstritten. Marine Le Pen hat gravierende Konsequenzen durch dieses Urteil und man hätte auch einfach sagen können, man verurteilt sie zwar, aber eben nicht sofort. Die Richter, die waren wirklich in einer schwierigen Situation eben. Sie hätten auch anders urteilen können. Sie haben aber klar auch begründet, dass man das Risiko nicht eingehen möchte, dass Frankreich in ein paar Jahren dann von einer Präsidentin regiert wird, die dann plötzlich definitiv verurteilt würde zu einer Nichtwählbarkeit. Deswegen habe man eben diese Alternative gewählt. Also es heißt, es ist sicher nicht politisch motiviert. Sie haben sich das sicher gut überlegt.
Sagt Frankreich-Korrespondentin Miriam Mattis in Paris. Wir kommen zu Kurzmeldungen und bleiben im Ausland. Israel soll im Süden des Gazastreifens 15 Hilfskräfte getötet haben, das schreibt der Nothilfekoordinator der UNO. Es handelt sich um Mitarbeitende der UNO, des palästinensischen Zivilschutzes und des palästinensischen Roten Halbmondes. Israel hat sich bislang nicht direkt zum Tod der Hilfskräfte geäußert. China führt eine umfassende Militärübung rund um Taiwan durch. Ziel sei, die Operationsfähigkeit der Truppen zu testen und die Übung sei eine Warnung an die taiwanesischen Unabhängigkeitsbewegungen, sagt China. Taiwan kritisiert die Übung und sagt, China sei zum weltweit größten Unruhestifter geworden. Wir kommen in die Schweiz zum Flughafen Bern-Belp. Eigentlich ein ziviler Flughafen und von dem aus kann man zum Beispiel nach Deutschland oder England fliegen. In diesen Tagen aber starten und landen auch Kampfjets in Bern-Belp im Rahmen einer großen Übung der Luftwaffe. Regionalredaktor Thomas Pressmann war für uns vor Ort.
Die Straßen zum Flughafen sind abgesperrt. Armeeangehörige kontrollieren die Zufahrten mit Gewehr. Das ist nicht alltäglich hier beim Flughafen Belp. Weit über 100 Armeeangehörige trainieren, wie es ist, aus einem zivilen Flugplatz in kurzer Zeit einen Armeelandeplatz herzurichten.
Das ist nicht ganz so trivial, weil auf dem angestammten Flugplatz weiß man, wo die Werkzeuge sind. Und wenn man irgendwo hingeht in der Schweiz, muss man all das Notwendige mitnehmen,
sagt Luftwaffenkommandant Peter Merz. Der Grund für die Übung: Die Luftwaffe will in einem Ernstfall nicht nur von Militärflugplätzen fliegen können, sondern von verschiedenen Orten. Dezentralisierung, sagt die Luftwaffe dem. Das sei bei der aktuellen Bedrohungslage nötiger denn je. Denn Peter Merz ist überzeugt:
Die Bevölkerung wie auch die Politik haben erkannt, dass die Ausrichtung unserer Armee auf die Verteidigung zwingend notwendig ist. Wir haben Krieg in Europa, wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten und nicht auf den wahrscheinlichsten.
Deshalb plant die Armee in 3 Jahren, 2028, eine große Übung. Dann sollen wieder Kampfjets auf der Autobahn starten und landen.
Auf welcher Autobahn genau und wo ist noch nicht bekannt. Die Luftwaffe klärt das aktuell noch mit den zuständigen Behörden ab. Wir kommen zu den Börsendaten, geliefert von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1,0% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 95,59 gehandelt und der Dollar zu 88,28. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Jan Gröbler.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
April, April. Ja, wir sind im neuen Monat. Lassen Sie sich heute nicht veräppeln. Von mir gibt's garantiert keinen April-Scherz. Vor allem nicht so früh morgens. Schön sind Sie da. Philipp Emanuel Bach schaut hier, dass Sie in die Gänge kommen. Das war das Presto aus seiner Streichersinfonie G-Dur. Wolfram Christ dirigierte das Stuttgarter Kammerorchester. Und jetzt zu einer Geigerin, die möchte, dass die Musik einfach so aus ihr rausfließt. Das sei der Idealfall bei einem Konzert, das sagte die Zuger Geigerin Esther Hoppe mal. Bis zu einem Konzert muss die Technik so automatisiert werden, dass es einfach nur so rausfließt. Das sagte Esther Hoppe in einem Interview mit der Aargauer Zeitung. Esther Hoppe spielt jetzt zusammen mit dem Pianisten Alistair Beetson das Rondo aus Wolfgang Amadeus Mozarts Violinsonate C-Dur, Köchelverzeichnis 296. Wunderbar leicht, das Rondo aus Mozarts Violinsonate C-Dur. Das war die Zugergeigerin Esther Hoppe zusammen mit Alistair Beetson. Die Anthroposophie, Die einen schwören darauf, andere können gar nichts damit anfangen. Gegründet wurde sie von Rudolf Steiner, der vor 100 Jahren gestorben ist. Am Wochenende richteten wir die Scheinwerfer in der Sendung Perspektiven darauf. Die Anthroposophie findet noch heute ihre Anwendung in der Landwirtschaft, Stichwort Demeter, in der Bildung, Stichwort Waldorfpädagogik oder auch in der Medizin. Und genau da zeigt sich das Spannungsfeld besonders, erfuhren wir von Helmut Zander, emeritierter Professor für Religionsgeschichte.
In der Medizin scheint mir beispielsweise ein positiver Punkt zu sein, dass man die Begleitung von Kranken in der Pflege sehr nachdenklich gestaltet, indem man etwa Räume lebenswert farbig gestaltet, indem man Therapien aus dem Bereich der manuellen Therapie, der Massage anwendet. Das ist alles heute keine Eigenheiten mehr der anthroposophischen Medizin, aber sie werden doch sehr bewusst gepflegt.
Und auf der anderen Seite stünden Präparate, die bei Krebserkrankungen eingesetzt werden, ohne dass die Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Oder die Haltung, Krankheiten halten sich von selbst am besten. Ja, mehr über dieses Spannungsfeld und über die Waldanschauung von Rudolf Steiner gibt's in der Sendung Perspektiven. Sie finden die Sendung online auf srf.ch/audio. Suchen Sie nach Perspektiven. Vogelgezwitscher vertont. Ja, so klingt der Distelfink bzw. Il Gardellino, eben gehört von Antonio Vivaldi. Der Distelfink, er war schon in Römerzeiten wegen seiner Farnpracht und seines Gesangs ein beliebter Käfigvogel, kann man auf der Seite der Vogelwarte lesen. Und der Name Distelfink erhielt er, weil er im Sommer und im Herbst oft auf der Distel sitzt und mit dem Schnabel die Samen rauspickt. Sie hörten gerade die vertonte Version von Antonio Vivaldi. Sebastian Marc spielte den Anfang aus Vivaldis Flötenkonzert Il Gardellino. Jean-Christophe Spinosi dirigierte das Ensemble Matthäus. Latte auf der Gitarre. Das war Stefan Schmid, er spielte die Sonate 208 eben von Domenico Scarlatti. Guten Dienstagmorgen.
Thank you.
Das war das L'Orfeo Barockorchester. Sie spielten unter Michi Geig den Anfang aus Felix Mendelssohns erster Streichersinfonie C-Dur. Es ist 6:30. Guten Morgen, Salvador Atassoy.
Guten Morgen. Wir starten mit einem Urteil, das viel zu reden gibt. Marine Le Pen darf 5 Jahre lang kein öffentliches Amt mehr bekleiden. Am Abend hat sich die Rechtsaußenpolitikerin nun zu Wort gemeldet. Sie will kämpfen. Und später dann die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DZI zurück in Afghanistan. Man wolle den Notleidenden vor Ort helfen, sagt die DZI im Gespräch. Der erste Ausblick aufs Frühlingswetter. Marco Koll aus der Nachrichtenredaktion. Zeigt sich die Sonne heute?
Ja, sie zeigt sich. Trotz einiger Wolkenfelder wird es heute ziemlich sonnig. Es weht eine starke Brise und es gibt etwa 12 Grad.
Fünf Jahre lang also darf Marine Le Pen in kein politisches Amt mehr gewählt werden. Der Grund, sie und andere Parteimitglieder des Rassemblement National haben EU-Gelder veruntreut. Als das Urteil verkündet wurde, stürmte die Rechtsaußenpolitikerin gestern wütend aus dem Gerichtssaal. Am Abend nahm sie dann Stellung zum Urteil.
Ja, und auch da war sie noch ziemlich aufgebracht. In einem Interview mit dem Fernsehsender TF1 sprach sie von einem politisch motivierten Urteil gegen sie. Sie sagte, der zuständigen Richterin sei es nur darum gegangen, dass sie bei der Präsidentschaftswahl in 2 Jahren nicht kandidieren dürfe. Die 5-jährige Nichtwählbarkeit gilt nämlich ab sofort und das, obwohl das Urteil noch weitergezogen werden kann. Das sei mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar, sagte Marine Le Pen.
La présidente dit, je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élu présidente de la République. Mais, si ça, ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est.
Wenn das keine politische Entscheidung sei, dann wisse sie auch nicht, was das sei, sagte Marine Le Pen am Fernsehen. Wie gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt von Marine Le Pen hat sogleich angekündigt, dass er es weiterziehen will.
Die Empörung vor allem unter rechten Parteien sei groß. Europaweit, sagt die Politologin Ronja Kempin von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik.
Marine Le Pen liegt ja in den Meinungsumfragen in Frankreich mit Blick auf die Wahlen um das Präsidentenamt in 2 Jahren weit, weit vorn. Der Präsident Macron darf nicht wieder antreten, von daher wirklich gute Chancen für sie. Und entsprechend schreit man jetzt im rechtsextremen Lager auf und sagt, das ist ein politisches Urteil, kein juristisches. Es geht darum, uns mundtot zu machen, uns von der Schwelle zur Macht sozusagen fern zu halten und andere europäische Vertreterinnen und Vertreter von Rechtsaußenparteien stimmen in diesen Reigen auch ein und sehen einmal mehr eine politische Benachteiligung dieser politischen Kräfte.
Politisch motiviert also sei gewesen dieser Prozess, dem widerspricht die Politologin aber klar.
Ich denke, an der juristisch exakten und korrekten Durchführung dieses Prozesses und auch der Urteilsfindung darf kein Zweifel bestehen. Über 10 Jahre hinweg sind Gelder aus dem Europäischen Parlament veruntreut worden. Und ich glaube, das ist unstrittigerweise belegt worden in diesem Verfahren. Und entsprechend ist auf der juristischen Seite alles korrekt abgelaufen.
Sagt Ronja Kempin von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Dort forscht sie unter anderem zu Populismus in Frankreich. Nun zu weiteren Meldungen, was heute Nacht geschehen ist. In den Nahen Osten, Israel soll im Süden des Gazastreifens 15 Mitarbeitende von Hilfsorganisationen getötet haben.
Dieser Vorwurf kommt vom Nothilfekoordinator der UNO. Er sagt, es handle sich bei den Getöteten um Mitarbeitende der UNO, des palästinensischen Roten Halbmonds und des Zivilschutzes, der von der Hamas kontrolliert wird. Es seien 15 Leichen gefunden worden, und zwar neben Rettungsfahrzeugen, die klar als solche gekennzeichnet gewesen seien. Israel hat sich bisher nicht dazu geäußert. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe derweil einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Die israelische Armee sagte, das Ziel sei ein wichtiges Mitglied der Hisbollah-Miliz gewesen. Von libanesischer Seite hieß es, bei dem Angriff seien mindestens 3 Menschen getötet worden. Und dann noch eine weitere Meldung. China hat mit einer Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. An der Übung seien Bodentruppen, die Marine, die Luftwaffe und auch Raketentruppen beteiligt, hieß es vom chinesischen Militär. Ziel sei es, die Operationsfähigkeit der Truppen zu testen. Und die Übung sei eine Warnung an alle, die ein unabhängiges Taiwan wollten. China betrachtet Taiwan als Teil seines eigenen Staatsgebiets.
Wir bleiben beim Thema Militärübung, wechseln aber in die Schweiz. Eigentlich ist der Flughafen Bern-Belpia ein ziviler Flughafen, aber nicht so in diesen Tagen. Neben normalen Flugzeugen starten und landen bis am Mittwoch auch Kampfjets. Die Luftwaffe übt also und das mit großem Aufwand. Thomas Pressmann war für uns vor Ort.
Die Straßen zum Flughafen sind abgesperrt. Armeeangehörige kontrollieren die Zufahrten mit Gewehr. Das ist nicht alltäglich hier beim Flughafen Belp. Weit über 100 Armeeangehörige trainieren, wie es ist, aus einem zivilen Flugplatz in kurzer Zeit einen Armeelandeplatz herzurichten.
Das ist nicht ganz so trivial, weil auf dem angestammten Flugplatz weiß man, wo die Werkzeuge sind. Und wenn man irgendwo hingeht in der Schweiz, muss man all das Notwendige mitnehmen,
sagt Luftwaffenkommandant Peter Merz. Der Grund für die Übung: Die Luftwaffe will in einem Ernstfall nicht nur von Militärflugplätzen fliegen können, sondern von verschiedenen Orten. Dezentralisierung, sagt die Luftwaffe dem. Das sei bei der aktuellen Bedrohungslage nötiger denn je. Denn Peter Merz ist überzeugt:
Die Bevölkerung wie auch die Politik haben erkannt, dass die Ausrichtung unserer Armee auf die Verteidigung zwingend notwendig ist. Wir haben Krieg in Europa, wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten und nicht auf den wahrscheinlichsten.
Deshalb plant die Armee in 3 Jahren, 2028, eine große Übung. Dann sollen wieder Kampfjets auf der Autobahn starten und landen.
Die DEZA ist zurück in Afghanistan mit einem humanitären Büro. Nach der Machtübernahme der Taliban hatte das Staatssekretariat für Migration das damalige Kooperationsbüro geschlossen. Man wolle aber nicht für künftige Rückführungen sondieren, sondern die Notleidenden im Land unterstützen. Das sagt der Vizedirektor der DEZA, Dominik Stielhardt, im Gespräch mit Ruth Wittmer.
Da geht es in erster Linie um Ernährungssicherheit, um sauberes Trinkwasser, medizinische Versorgung. Es ist nicht einfach, mit dieser de facto Regierung zu arbeiten, die ja international auch nicht anerkannt ist. Und deswegen arbeiten wir vor allem mit lokalen Organisationen, vor allem auch Organisationen, die von Frauen geführt werden, wo wir wirklich große Unterstützung leisten. Und wir arbeiten natürlich auch über internationale Partner.
Weshalb wurde es erst jetzt eröffnet, wieder eröffnet? Sie wollten ja eigentlich schon seit letztem Sommer wieder die Türen aufmachen in Kabul.
Es hat Verzögerungen gegeben, vor allem in der Wiedereinrichtung der Räumlichkeiten, der Gebäude. Und wir mussten auch wirklich sicherstellen, dass wir ein Sicherheitskonzept haben, welches den lokalen Gegebenheiten entspricht und es uns erlaubt, mit größtmöglicher Sicherheit zu arbeiten.
Jetzt hat vor kurzem das Staatssekretariat für Migration, SEM, beschlossen, verstärkt auch wieder auf Rückführungen zu setzen. Haben Sie auch den Auftrag, die eine oder andere Einschätzung für Rückschaffungen, Rückführungen vorzunehmen?
Das humanitäre Büro vor Ort in Afghanistan ist wirklich für die Abwicklung unserer humanitären Hilfe zuständig und hat nichts mit Rückführungen zu tun. Alles, was diplomatische und konsularische Aufgaben betrifft, wird weiterhin von unserer Vertretung in Islamabad wahrgenommen, nicht von unserem humanitären Büro in Afghanistan.
Das sagt Dominik Stielhardt, er ist Vizedirektor der DEZA. Wir kommen zur Börse und Wetter.
Zuerst die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 95,59 Rappen gehandelt und den Dollar gibt es zurzeit für 88,27 Rappen. Der Blick aufs Wetter. Heute ist es oft sonnig, teils hat es aber auch dichtere Wolken, und zwar vor allem im Osten und gegen Abend dann auch im Süden. Im Norden gibt's heute mit starker Brise rund 12 Grad und im Süden um 17 Grad.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt's auch im Abo srf.ch/audio. Verantwortlich ist Ami Ali, die Zeit 20 vor 7.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Ja, und sanft tänzelt jetzt die Klarinette durch ihre Wohnung. Guten Morgen. Klarinette und Klavier harmonieren hier perfekt. Das war das Duo Brillana. Und hinter dem Duo stecken die Klarinettistin Shirley Brill und der Pianist Jonathan Arner. Und aus den beiden Nachnamen Brill und Arner gibt es dann eben das Duo Brillana. Sie spielten die Canzonetta Opus 19 von Gabriel Pirnet. Und auf Pirnet gibt es jetzt Fauré, auch mit Vornamen Gabriel. Thank you. endet mit einem Wums, Le Pas Espagnol, eines der sechs Stücke aus Gabriel Fauré's Werk Tolly. Vor dem Pas Espagnols gab es noch den Kitty Vals. Jan-Pascal Tortelier dirigierte The BBC Philharmonic. Guten Morgen im April. Ab heute sind wir im neuen Monat, 91 Mal sind wir schon aufgestanden. Gut gemacht, auch heute. Bläseroktett B-Dur von Karl Reinecke. Die Kammerakademie Oslo spielte das Scherzo daraus. Frühling? Ja, das heißt oft auch Velo aus dem Keller holen, pumpen, putzen, schauen, ob noch alles funktioniert und dann los geht's.
Wir sind mit dem Velo da.
Ja, und wer mit dem Velo unterwegs ist, orientiert sich, wie alle Verkehrsteilnehmer, an den Straßenmarkierungen. Veloweg, Stoppstraße, Überholen verboten. Sie kennen die Markierungen auf der Straße. Aber seit wann gibt es die eigentlich?
100 Sekunden Wissen.
Raphael Zehnder weiß mehr.
Die älteste belegte Straßenmarkierung entstand ums Jahr 1600 bei Mexiko-Stadt. Eine Linie aus helleren Steinen trennte die Verkehrsrichtungen. Doch der Durchbruch erfolgte im Automobilzeitalter. 1911 ließen die Behörden in Wayne County, Michigan, auf einer Fahrbahn die erste weiße Mittellinie aufmalen. Ein defekter Milchwagen, der eine weiße Spur hinter sich herzog, soll den Chef der Straßenbehörde dazu angeregt haben. Weil sich das Auto zuerst in den USA verbreitete, beschäftigte man sich auch dort zuerst mit der Verkehrssicherheit. Und dazu tragen all die Leit-, Doppel- und Vorwarnlinien bei. Mehrere US-Staaten führten 1917 solche Markierungen ein. Wenig später begannen auch britische Städte damit. Offiziell wurde die weiße Mittellinie im Vereinigten Königreich 1926. Das Phänomen griff international um sich und differenzierte sich aus. Markierungen für Stopps an Kreuzungen, für Fahrspuren, Fußgängerübergänge und so weiter. Und in der Schweiz? 1932 übernahm der Bund die Führung im Straßenwesen. Die Straßenmarkierungen wurden allmählich landesweit eingeführt. Wie wird markiert? Man malt die Linien zum Beispiel mit Dispersionsfarbe auf. Dauerhaftere Ergebnisse erzielen Heißspritzplastik und Kaltplastikverfahren. Bei letzterem werden vor Ort zwei Komponenten gemischt. Für vorübergehende Markierungen existieren Kunststofffolien. Seit etwa 20 Jahren gibt es in mehreren Ländern aber auch Straßen ohne Mittellinie. Offenbar verringert das die Unfallzahlen, denn die Leere im Zentrum der Fahrbahn regt die Verkehrsteilnehmer zu vermehrtem Augenkontakt mit anderen an. Gerade innerorts scheint das gut zu funktionieren.
Sinfonie Nummer 45, die Abschiedssinfonie von Joseph Haydn. Jos van Immerseel dirigierte die Anima Eterna. Es ist 7 Uhr und Simon Buri ist im Studio.
Guten Morgen.
Kulturnachrichten.
Zuerst ein Blick nach Deutschland. Die Rahmenbedingungen, um in Deutschland Filme zu produzieren, verbessern sich. Rückwirkend zum 1. Januar gelten neue Richtlinien für die kulturelle Filmförderung, den Deutschen Filmförderfonds und den German Motion Picture Fund.
Ja, die Reform, die stärkt die Filmförderungsanstalt, die künftig alle Filmförderinstrumente des Bundes zentral verwaltet. Laut Mitteilung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth beinhalten die Regelungen eine Erhöhung der Förderquote auf 30% der deutschen Herstellungskosten. Ja, und das mache Deutschland international wettbewerbsfähig. Neben höherer Fördersummen wurden auch die Antragstellung vereinfacht. Die Änderungen sollen die Rahmenbedingungen für den deutschen Filmstandort verbessern.
Und wir bleiben beim Film, wechseln nach Großbritannien. Die britische Netflix-Serie Adolescence ist derzeit omnipräsent in den Medien. In der Serie geht es um einen 13-Jährigen, der ein Mädchen erstochen hat. Wir haben darüber berichtet. Nun soll die Serie an allen Sekundarschulen in Großbritannien gezeigt werden.
Das hat der britische Premierminister Keir Starmer nach einem Treffen mit Kinderschützern und Machern der Serie mitgeteilt. In Adolescence geht es um Online-Radikalisierung von jungen Männern, die von Influencern zu Frauenfeindlichkeit angestachelt werden. Die britische Regierung hofft, dass die Serie im Unterricht hilft, Schülerinnen und Schüler für das Problem zu sensibilisieren.
Und dann hast du noch Musik mitgebracht. Das ist der koreanische Pianist Kim Sae-hyun mit Rachmaninoff. Das war ein Live-Ausschnitt aus Paris, aufgenommen beim Finalkonzert vom Long Tibo Klavierwettbewerb.
Und diesen konnte er jetzt für sich entscheiden. Der gerade mal 17-jährige Pianist gewinnt den ersten Preis. Das gab die Fondation Long Tibo auf seiner Website bekannt. Derzeit studiert Kim Sae-hyun in den USA.
Und was hat es mit diesem Preis auf sich?
Ja, dieser Long Thibaud Crespin-Wettbewerb, so heißt er, er gehört zu den renommiertesten Musikwettbewerben Frankreichs. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Es wurde kein zweiter Preis vergeben. Der